Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Sören Brinkmann Ihnen einen guten Abend. Es war eine Überraschung, wahrscheinlich sogar für das Bewerberduo selbst, Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Jedenfalls galten sie nicht als die Favoriten bei der Stichwahl um die Parteispitze der SPD. Nun sollen sie in einer Woche beim Parteitag als Vorsitzende gewählt werden. Und nach der spannenden Frage, wer die SPD künftig führt, steht jetzt die spannende Frage an, wie diese neue Parteispitze, zwei GroKo-Kritiker, zur Arbeit der Bundesregierung steht. Ist das Ende der Regierungskoalition von Union und SPD tatsächlich näher gerückt? Über die Folgen der SPD-Urwahl und die Debatten heute in Berlin am Tag danach berichten wir gleich. Außerdem hat die AfD heute die Wahl ihrer Führungsgremien fortgesetzt und in Brüssel hat sich ein Machtwechsel vollzogen. Ursula von der Leyen hat als neue EU-Kommissionspräsidentin ihre Verantwortung übernommen.
The responsibility to leave a union that is stronger than the one we inherited.
Es gibt eine Verantwortung, dass wir unseren Kindern die EU stärker hinterlassen, als sie heute ist, so Ursula von der Leyen. Jetzt muss sie nur noch zeigen, dass sie mit dieser Idee auch möglichst viele Menschen in Europa mitnehmen kann. Zunächst aber der Blick nach Berlin. Nach der Wahl der neuen SPD-Spitze machen sich erhebliche Zweifel am Fortbestand der Großen Koalition breit. Die Opposition, klar, redet ein Ende der Regierung schon herbei. In der Union dagegen gibt es ein großes Werben für den Fortbestand, zum Beispiel hier im Deutschlandfunk, heute von CDU-Vize Armin Laschet. Über die Reaktionen heute Christiane Habermals.
Arbeitsminister Hubertus Heil war einer der ersten, der sich zum Votum der Parteibasis äußerte, aus dem fernen Äthiopien, wo er gerade Gespräche über Fairtrade-Kaffee führte. Er gratulierte den Siegern und kündigte gleichzeitig an, für den stellvertretenden Parteivorsitz zu kandidieren. Sicher auch, um Schlimmeres für das Regierungsbündnis zu verhindern.
Es war eine intensive Diskussion in der Partei. Es ist kein Geheimnis, dass ich andere Favoriten hatte. Aber die SPD hat entschieden, und zwar auch deutlich. Jetzt gilt es, die Partei zusammenzuhalten. Die SPD hat eine Verantwortung für unser Land und ich will meinen Beitrag dazu leisten.
53,6% der SPD-Mitglieder hatten für die bis dahin der Öffentlichkeit nahezu unbekannten Norbert Walter Borjans und Saskia Esken gestimmt. Und damit gegen ein Weiter-so in der SPD und in der Regierung, gegen Clara Geiwitz und Olaf Scholz, den Vizekanzler und Bundesfinanzminister, Architekten der Großen Koalition, der auch gerne der nächste SPD-Kanzlerkandidat geworden wäre. Ein herber Schlag. Nach dem ersten Schockmoment gab er sich dennoch als guter Verlierer.
Die Entscheidung bedeutet eine neue Parteiführung und hinter der müssen sich jetzt alle versammeln. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen ihnen alles Gute bei der Arbeit für die SPD, die unsere gemeinsame Sache ist.
Die Aufgabe der SPD ist eine historische, twitterte dagegen Juso-Vorsitzender Kevin Kühnert. Auch er will für einen Vizeposten in der Partei kandidieren. Er hatte das Siegerduo unterstützt. Für ihn und viele andere Genossen ist die Wahl ein Erfolg und er hofft einen Neustart. Was aber bedeutet sie für die Große Koalition? Die, so hat das Duo Esken-Borjans angekündigt, will die neue Parteispitze nur fortführen, wenn die Union zu Nachverhandlungen bereit ist, vor allem bei den Themen Klimaschutz und Mindestlohn. Und man will mehr öffentliche Investitionen. Nicht mit uns, konterte der Koalitionspartner umgehend. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer, gerade als Verteidigungsministerin unterwegs in Kroatien, stellte klar:
Für die CDU ist ganz klar, wir stehen zu dieser Koalition. Wir stehen zu dieser Koalition auf der Grundlage, die verhandelt ist. Auf dieser Geschäftsgrundlage sind wir bereit, Politik für Deutschland zu machen.
Auch die CSU sieht keinen Grund, das Paket noch einmal aufzuschnüren. Der Koalitionsvertrag gilt, mahnte CSU-Generalsekretär Markus Blume in Richtung SPD. Das gemeinsame Bekenntnis zur schwarzen Null sei nicht verhandelbar, erklärte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Und Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, warnte im Deutschlandfunk vor einem Bruch der Koalition.
Man kann jetzt nicht nur, weil Parteivorsitzende wechseln, den Koalitionsvertrag neu machen. Und ich finde, wenn man ständig regiert und ausstrahlt, eigentlich habe ich keine Lust dazu und eigentlich will ich raus, dann steigt das Vertrauen der Bürger nicht.
Man wolle die Koalition nicht fluchtartig verlassen, hatten Borjans und Esken nach ihrer Wahl gesagt. Doch wie hoch die Messlatte gehängt wird für ein Weiterregieren mit der Union, darüber wird der Parteitag Ende der Woche entscheiden. Am Donnerstag will sich die Parteiführung auf eine Beschlussempfehlung verständigen. Vorher, am Dienstag, wird sich das Präsidium mit den designierten Vorsitzenden Esken und Borjans treffen. Die neue Doppelspitze hat bei den GroKo-Gegnern in der SPD hohe Erwartungen geweckt. Nur so viel scheint derzeit klar. Die SPD und auch die Regierung stehen vor einer Zerreißprobe.
Ja, und wie gesagt, viele in der Opposition sprechen schon länger davon, dass die Regierung am Ende ist. So war die Wahl der SPD-Spitze natürlich auch ein Thema beim AfD-Parteitag in Braunschweig heute. Ein Parteitag übrigens, der aus Sicht der Parteiführung weitgehend so gelaufen ist, wie man sich das vorgestellt hat. Bei den Führungsentscheidungen genauso wie bei den umstrittenen Tagesordnungspunkten. Und auch ideologische Grabenkämpfe wurden hier nicht groß ausgetragen, wie Volker Findhammer berichtet.
Gestern noch schien es eine parteiinterne Dynamik zu geben, die man bislang von AfD-Parteitagen nicht kannte. Grundsatzdebatten blieben weitgehend aus. Die Wahlen der neuen Bundessprecher verliefen so, wie sich das der alte Bundesvorstand im Vorfeld gewünscht hatte. Jörg Meuthen wurde als Bundessprecher mit einem guten Ergebnis bestätigt. Und für Alexander Gauland rückte der Wunschkandidat Tino Chrupalla aus dem Sächsischen Landesverband der AfD nach. Daneben gab es ein recht klares Votum gegen Kandidaten aus dem extrem rechten Lager. Und Tagesordnungspunkte, die die identitäre Bewegung von der Unvereinbarkeitsliste nehmen wollten, wurden kurzerhand abgesetzt. Als dann noch die Meldung von dem neuen Team an der Spitze der SPD den Parteitag erreichte, konnten und wollten die führenden Köpfe der AfD nur noch nach vorne schauen.
Wir erleben mit der SPD eine ehemalige Volkspartei im Niedergang. Bei der CDU sieht es auch nicht sehr viel besser aus. Und ich glaube, man muss kein großer Prophet sein, um vorauszusagen, das wird zerbrechen. Und gerade deswegen ist es wichtig, dass wir uns auf Regierungsfähigkeit vorbereiten.
Das setzte der wiedergewählte Bundessprecher Jörg Meuthen auch in seiner heutigen Rede fort. Und natürlich durfte da auch der Hinweis nicht fehlen, dass die Grünen in allem das exakte Gegenteil der AfD verkörpern und deshalb der eigentliche politische Gegner sind.
Wir sind Patrioten, wir lieben unser Vaterland. Die Grünen sind Deutschlandhasser und wollen es abschaffen. Und wenn die GroKo ablösen sollten, du liebe Güte.
Der neu gewählte zweite Sprecher Tino Chrupalla ergänzte dann nur noch:
Wir haben die Probleme erkannt, wir benennen sie Tag für Tag. Und wir haben jetzt die Aufgabe, unser Land wieder auf einen besseren Weg zu bringen. Unser schönes Deutschland hat eine andere Politik verdient.
Das also war die eine Ebene der Partei, die auf diesem Parteitag ganz stark darum bemüht war, sich als regierungsfähige, konservative Partei zu präsentieren. Die andere konnte man dagegen heute wieder erleben, als es um die Wahl der Beisitzer im erweiterten Vorstand ging. Und da stand die andauernde parteiinterne Auseinandersetzung zwischen den Konservativen und dem völkischen Flügel der AfD wieder auf der Tagesordnung, bei dem Versuch, die eigenen Leute durchzusetzen.
Polarisierer, vor allen Dingen das, was wir Feindzeugen nennen, also die, die auch über die Medien dann Angriffe und Attacken gegen Parteifreunde reiten, die werden wir natürlich nicht unterstützen können.
Hatte der thüringische Landeschef Björn Höcke als Kopf des völkischen Flügels in der AfD auf Facebook und dann auch wörtlich hinter der Tribüne des Parteitags angekündigt. Und umgesetzt wurde dieser Plan dann bei der Wahl der Beisitzer im Bundesvorstand. Da trat etwa in einem Wahlgang Andreas Kalbitz, Flügelmann und AfD-Chef in Brandenburg, gegen den bisherigen Bundesvizesprecher Kai Gottschalk aus Nordrhein-Westfalen an. Gottschalk hatte sich im Sommer aktiv an einem parteiinternen Appell gegen den Personenkult um Höcke im Vorfeld der Thüringer Landtagswahl beteiligt. Heute verlor er die Wahl gegen Andreas Kalbitz, was deutliche Hinweise auf die Mobilisierungsfähigkeit des völkischen Flügels in der Partei gibt. Und das gilt nicht nur in diesem Fall. Denn von den Unterstützern des Appells aus dem Bundesvorstand wurde nur einer wieder in das Gremium gewählt. Klaus Fuhrmann als Bundesschatzmeister, der als unersetzlich gilt. Alle anderen wurden abgestraft und nicht wiedergewählt. Der Berliner Landesvorsitzende Georg Pasterski genauso wie Albrecht Glaser. Und auch der ehemalige Landeschef von Rheinland-Pfalz, Uwe Junge, hatte erst gar keine Chance, in das Gremium einzuziehen. Insofern ist die Ankündigung von Björn Höcke aufgegangen und im neu gewählten Bundesvorstand sitzen mehr Vertreter des völkischen Flügels als je zuvor. Dass danach noch Alexander Gauland, der den Flügel und seine Vertreter immer wieder öffentlich in Schutz genommen hatte, auf Lebenszeit zum Ehrenvorsitzenden der Partei gewählt wurde und mit 91% das beste Wahlergebnis auf diesem Parteitag erhielt, war dann nur noch reine Formsache.
Volker Findhammer vom AfD-Parteitag in Braunschweig. Und schon längst hat die AfD in vielen Regionen die politischen Kräfteverhältnisse ziemlich umgewälzt. In Sachsen zum Beispiel hat die CDU bei der Landtagswahl vor 3 Monaten so schlecht abgeschnitten wie noch nie, was auch an der Stärke der AfD dort liegt. Aber nach jetzigem Stand führt die Partei trotzdem weiterhin die Regierung und Michael Kretschmer bleibt Ministerpräsident. Denn CDU, SPD und Grüne haben sich auf eine Zusammenarbeit geeinigt. Am 1. September wurde in Sachsen gewählt, am 1. Oktober kam der neue Landtag zum ersten Mal zusammen und am 1. Dezember, heute, wurde der schwarz-grün-rote Koalitionsvertrag vorgestellt. Aus Dresden, Bastian Brandau.
Mit dem heute vorgestellten Koalitionsvertrag könne in Sachsen etwas Neues beginnen, so Ministerpräsident Michael Kretschmer, CDU. Rund 11 Wochen hatte seine Partei mit Grünen und SPD verhandelt.
Eine Koalition, die stabil, mit gegenseitigem Vertrauen, 5 Jahre für dieses Land arbeiten will. Eine Sachsen-Koalition. Ich bin dankbar für das gewachsene Vertrauen, was in dieser Zeit entstanden ist. Es hat 3 Monate gedauert. Aber es sind eben sehr unterschiedliche Partner, die hier zusammen versucht haben, einen Weg zu finden.
Bei den Wahlen am 1. September war Schwarz-Grün-Rot angesichts der Zugewinne der AfD die einzige realistische Option geblieben. Man wolle ein weltoffenes, innovatives Sachsen, so Kretschmer. Der Vertrag sieht unter anderem niedrigere Hürden bei der Bürgerbeteiligung vor, die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und ein Sofortprogramm über 1,1 Milliarden Euro. 7 Ministerien für die CDU, die unter anderem das Finanz-, Innen- und Kultusministerium behält. Dazu ein neues Ministerium für Strukturentwicklung und den ländlichen Raum bekommt. Neben einem erweiterten Justizministerium müsste die Sächsische Union laut Vertrag erstmals nach 30 Jahren die Zuständigkeit für Landwirtschaft und Umwelt abgeben. Jeweils an die Grünen von Spitzenkandidat Wolfram Günther.
Uns ist es gelungen, in diesem Koalitionsvertrag tatsächlich den Klimaschutz als wichtiges Ziel ins Zentrum zu rücken. Wir werden auch im Rahmen des Klimaschutzes jetzt kraftvoll konkrete Maßnahmen ergreifen. Wir werden die Gestaltung des Ganzen mit einem Klimaschutzgesetz begleiten.
Die SPD von Martin Dulich behält 2 Ministerien, Wirtschaft und Soziales.
Diese Koalition kann Sachsen wirklich gerechter machen.
Auch die Sozialdemokraten können im Koalitionsvertrag einige Erfolge verbuchen, unter anderem, dass öffentliche Aufträge des Landes nicht mehr an Firmen vergeben werden, die Billiglöhne zahlen. Und
die Gemeinschaftsschule kann kommen. Endlich längeres gemeinsames Lernen. Das fordern wir seit 2004 und jetzt haben wir die Chance, dass es im Schulgesetz verankert wird.
Die neue Regierung würde dazu in abgeschwächter Form einen im Landtag eingereichten Volksantrag zum längeren gemeinsamen Lernen unterstützen. Das ebenfalls strittige Polizeigesetz bliebe bis zu einer verfassungsgerichtlichen Entscheidung unangetastet. Allerdings würden, auch das ein Erfolg von Grünen und SPD, Polizisten im Dienst unter bestimmten Voraussetzungen einer Kennzeichnungspflicht unterliegen. Auch dagegen hatte sich die CDU gewehrt, bei der nun ein kleiner Parteitag über die Annahme des Vertrags entscheiden soll. SPD und Grüne beginnen in den kommenden Tagen ihre Mitgliederbefragungen. Sollten alle Parteien zustimmen, will sich Michael Kretschmer noch vor Weihnachten wieder zum Ministerpräsidenten wählen lassen.
Sie hören den Deutschlandfunk, 18.23 Uhr ist es. Eigentlich sollte Ursula von der Leyen schon vor einem Monat das Amt der EU-Kommissionspräsidentin übernehmen. Die Wahl ihrer Kommission musste aber verschoben werden, weil 3 Kommissarskandidaten im Europaparlament durchgefallen waren. Jetzt aber steht sie als erste Frau an der Spitze der Kommission und zugleich wurde heute auch noch das Amt des Ratspräsidenten neu besetzt. Die Amtsübergabe und der erste Arbeitstag, ein Pflichttermin. Ab morgen müssen sich die neuen Spitzen der EU-Institutionen dann bewähren. Aus Brüssel berichtet Samuel Jakisch.
Sonntagsarbeit gehört dazu auf den Spitzenposten der europäischen Institutionen. Erst recht, wenn der allererste Arbeitstag auf einen solchen fällt oder protokollarische Pflichttermine, wie das 10-jährige Bestehen der EU-Reformverträge von Lissabon. Im Haus der europäischen Geschichte in Brüssel tritt Ursula von der Leyen an die Mikrofone zum ersten Mal als amtierende Kommissionspräsidentin. Sie erinnert daran, dass vor 10 Jahren ihre Vorgänger noch diskutierten, ob die EU überhaupt eine gemeinsame Flagge und Hymne bekommen sollte.
But in these 10 years, millions of people have taken to the streets.
Seitdem, so von der Leyen, hätten gelbe Sterne auf blauem Grund und Ode an die Freude Millionen inspiriert. Ihre Verantwortung heute sei es, Verfechterin aller Europäer, ihrer Träume und Sehnsüchte zu sein.
With their dreams and their aspirations. Thank you so much.
Mehr als blumige Phrasen wird von der Leyen bereits zu Wochenbeginn benötigen. Die 25. Weltklimakonferenz in Madrid ist von der Leyens erster wirklich relevanter Termin im Kalender. Den Klimaschutz hat von der Leyen ins Zentrum ihrer politischen Agenda gestellt. Ein umfassendes Investitionsprogramm soll helfen, die EU-Wirtschaft bis zum Jahr 2050 klimaneutral zu machen. Bereits in 10 Jahren sollen dafür die Emissionen von Treibhausgasen in der EU im Vergleich zu 1990 um 55% sinken. Gegen die dafür nötigen Maßnahmen stemmen sich bisher die Regierungen mehrerer Mitgliedstaaten, vor allem aus Mittel- und Osteuropa. Diesen Widerstand zu brechen und die Regierungen aller EU-Länder hinter denselben Zielen zu vereinen, das ist die Aufgabe des europäischen Ratspräsidenten. Der heißt seit heute Charles Michel und kennt sich als ehemaliger Premierminister Belgiens hervorragend aus mit dem diplomatischen Ausgleich scheinbar unvereinbarer Positionen.
We celebrate a new beginning. With great enthusiasm.
Wir feiern diesen Neubeginn mit großem Enthusiasmus und guter Hoffnung, denn wir starten die nächsten 5 Jahre auf einer soliden Grundlage und bringen unsere europäische Agenda voran. Diese Agenda umfasst neben dem Klimaschutz auch die Förderung und soziale Absicherung von Zukunftstechnologien und Digitalisierung in der Industrie. Auch bei der Asyl- und Einwanderungspolitik tritt die EU seit Jahren auf der Stelle. Über allem schweben zudem die Verhandlungen zum nächsten mehrjährigen EU-Finanzhaushalt ab 2021. Genug Arbeit also für die nächsten Wochenendschichten für Ursula von der Leyen in Brüssel.
Neues Spitzenpersonal der EU in Brüssel, unter anderem Ursula von der Leyen, tritt ihr Amt als Kommissionspräsidentin an. Der Beitrag war das von Samuel Jakisch. Seit Wochen demonstrieren Menschen im Irak gegen die Politik der Regierung. Hunderte wurden dabei schon getötet. Heute hat das irakische Parlament den Rücktritt des Regierungschefs angenommen. Fraglich allerdings, ob die Gewalt damit beendet wird. Auf Bagdads Straßen spielten sich wieder gewalttätige Szenen ab. Informationen von Björn Blaschke.
Diebe, alles Diebe, so skandieren Demonstranten im Irak. Eine erste Reaktion darauf, dass das Parlament in Bagdad den Rücktritt des irakischen Regierungschefs und seines Kabinetts angenommen hat. Das Vorgehen in der irakischen Volksvertretung wirkte ungewöhnlich. Der Parlamentspräsident forderte die Abgeordneten dazu auf, sich zu melden, wenn sie wollten, dass der Regierungschef im Amt bleibt. Aber keiner der 241 Parlamentarier erhob Einwände gegen Adel Abdelmahdis Rücktritt. Damit war er angenommen. Bereits Freitag hatte Adel Abdelmahdi seinen Rücktritt als Regierungschef erklärt. Mit diesem Schritt wolle er verhindern, dass das Land in Gewalt und Chaos abgleite. Wenn immer mehr Opfer zu beklagen sind, hat das keine guten Folgen für die Regierung. Der Rücktritt ist deswegen erforderlich, um mit zur Entspannung beizutragen. Seit Anfang Oktober protestieren Iraker vor allem in Bagdad und in den mehrheitlich von Schiiten bewohnten Städten im Süden des Landes. Die Wut der Demonstranten richtet sich gegen Politiker, die als korrupt und unfähig gelten. Denn im Irak fühlen sich viele Politiker ihrer jeweiligen Konfession verpflichtet und nicht dem gesamten Volk. Schiiten repräsentieren Schiiten in schiitischen Parteien, Sunniten, Sunniten, Kurden, Kurden. Obendrein, so die Protestierenden, haben die Herrscher des Nachbarlandes Iran zu viel Einfluss im Irak. Die Regierung in Bagdad reagierte mit Härte auf die Proteste. Die Auseinandersetzungen forderten bisher mehr als 400 Tote und Tausende Verletzte. Und auch jetzt, vor der Abstimmung im irakischen Parlament, kam es in Bagdad zu Randale. Demonstranten warfen Steine auf Sicherheitskräfte, Sicherheitskräfte schossen mit Tränengas auf Demonstranten. Viele von ihnen in Schwarz gekleidet, als Zeichen ihrer Trauer um die vielen Toten. Laut irakischer Verfassung ist nun, nach dem Rücktritt des Regierungschefs und damit seines Kabinetts, der Staatspräsident für 15 Tage verantwortlich für die Regierungsgeschäfte. In dieser Zeit muss der Präsident einen neuen Kabinettschef finden, der eine Regierung zusammenstellt. Aus Sicht der Demonstranten sollte idealerweise eine Technokratenregierung das Ruder im Irak übernehmen. Die soll gegen Korruption vorgehen, ein neues Wahlgesetz erarbeiten und Neuwahlen vorbereiten. Die Bildung einer Technokratenregierung erscheint zunächst jedoch unwahrscheinlich, eben weil den irakischen Politikern die Konfessionszugehörigkeit so wichtig erscheint. Daher auch die erste Reaktion der Demonstranten: Diebe, alles Diebe.
Proteste in Bagdad. Informationen waren das von Björn Blaschke. Die politischen Vorzeichen sind schwierig beim UN-Klimagipfel und Gegenwind kommt unter anderem aus den USA und aus Brasilien. Der Veranstaltungsort musste in letzter Minute nach Madrid verlegt werden. Außerdem werden gerade die Warnungen vor einer drohenden Gefahr und der Unumkehrbarkeit des Klimawandels immer lauter von Wissenschaftlern und von Jugendlichen auf der Straße. Morgen beginnt der Gipfel und schon heute sind Delegierte aus fast 200 Ländern zusammengekommen. Für uns berichtet Georg Ehring.
In den Hallen wird noch gefeilt und gehämmert. Regale und Zimmerpflanzen werden an ihren Platz gestellt und an vielen Stellen sieht es noch ziemlich provisorisch aus. Innerhalb von nur 4 Wochen hat Spanien auf dem Madrider Messegelände einen neuen Austragungsort für die 25. Weltklimakonferenz geschaffen, die eigentlich in Chile stattfinden sollte. Schon am Tag vor der Eröffnung macht UN-Generalsekretär Antonio Guterres die Dringlichkeit deutlich. Viele Jahrzehnte lang hat der Mensch Krieg gegen den Planeten geführt, doch der Planet schlägt zurück. Gemeint sind Hitzewellen und Dürren, extreme Stürme und Regenfälle sowie der Anstieg des Meeresspiegels. Sie zeigen nach Ansicht von Guterres, dass der Punkt, an dem keine Umkehr mehr möglich ist, sich bedrohlich nähert. Unser Krieg gegen die Natur muss gestoppt werden. Und wir wissen, dass das möglich ist. Die Wissenschaft hat uns einen Fahrplan gegeben, wie wir dies erreichen können. Die technischen Möglichkeiten seien vorhanden, sagte Guterres jedoch. Was noch immer fehlt, ist der politische Wille. Der politische Wille, um einen Preis auf die Emission von Kohlenstoff festzulegen. Politischer Wille, um Subventionen für fossile Brennstoffe zu streichen. Und politischer Wille, ab 2020 keine Kohlekraftwerke mehr zu bauen. Gerade von den großen Emittenten müsse mehr Engagement kommen. Gemeint sind unter anderem China und die USA. Letztere haben das Pariser Klimaabkommen kürzlich aufgekündigt. Beschlüsse über höhere Ziele beim Klimaschutz sollen im nächsten Jahr bei einer weiteren Konferenz im schottischen Glasgow fallen. In Madrid soll der Boden dafür bereitet werden, vor allem mit einer eindeutigen Schlusserklärung, die die Beteiligten zu mehr Engagement verpflichtet. Und es geht in Madrid um ein letztes Detail in der rechtlichen Architektur des Pariser Abkommens. Internationaler Handel mit CO2-Verschmutzungsrechten soll möglich sein, erläutert Martin Frick, Exekutivdirektor beim UN-Klimasekretariat.
Da geht es vor allem darum, dass eben nichts doppelt verrechnet wird, dass das ganze System integer ist und das muss hier verhandelt werden und das soll hier auch zum Durchbruch kommen.
Dieses Thema war bei der letzten UN-Klimakonferenz im polnischen Katowice wegen Uneinigkeit vertagt worden. Dieses Mal seien die Aussichten für eine Lösung besser, meint Martin Frick. Bis zu 30.000 Menschen werden in den nächsten 2 Wochen in Madrid erwartet, Vertreter von fast 200 Staaten, rund 2.000 Journalisten sowie Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und Umweltverbänden. Die politische Leitung der Konferenz liegt trotz der Absage in Bezug auf den Konferenzort bei Chiles Umweltministerin Carolina Schmidt. Sie übernimmt morgen die Präsidentschaft von Michał Kurtyka, dem Klimaminister Polens.
Georg Ehring berichtete. Er war ein Superstar der Klassikwelt und hat als Dirigent so ziemlich jede mögliche Ehrung und Auszeichnung bekommen. Maris Jansons, ausgezeichnet mit dem Echo Klassik oder mit dem Grammy. 2008 wurde das von ihm geleitete Konzertgebauorchester in Amsterdam von Kritikern zum besten Orchester der Welt gewählt. Und seit Jahrzehnten stand Jansons auch an deutschen Pulten vor Orchestern. Jetzt ist er im Alter von 76 Jahren gestorben.
Maris Jansons war in seiner Kindheit und Jugend ein talentierter Sportler. Dabei war eigentlich schon von frühester Kindheit klar, dass Maris Jansons Musiker werden würde.
Es war auch ziemlich früh für mich klar, dass ich werde Dirigent.
Dieser Wunsch wurde ihm quasi in die Wiege gelegt. Schließlich war bereits sein Vater Arvid Jansons ein berühmter Dirigent, seine Mutter Iraide Sopranistin an der Oper in Riga. Jansons wurde am 14. Januar 1943 in Riga geboren, während der deutschen Besatzung Lettlands. Seiner jüdischen Mutter war zuvor die Flucht aus dem Rigaer Ghetto gelungen. Sie brachte ihren Sohn in einem Versteck zur Welt. Seine musikalische Ausbildung bekam Maris Jansons mit 13 Jahren aber in Leningrad am dortigen Konservatorium. Sein Vater hatte einen Posten als Dirigent bei den Leningrader Philharmonikern bekommen. Jansons begann seine eigene Dirigentenkarriere dann genau in diesem Orchester. Von 1979 bis zum Jahr 2000 war Jansons dann Chefdirigent des Osloer Philharmonieorchesters und baute dieses zu einem internationalen Spitzenorchester auf.
Ich bin gebunden mit Musik, seit ich weiß nicht, seit ich geboren vielleicht bin.
Nach Stationen in Pittsburgh und London übernahm Jansons 2003 den Posten als Chefdirigent beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Mit Maris Jansons verliert Bayern nicht nur einen der besten Dirigenten der Welt, sondern auch einen Menschen, der von Musikern und Publikum geachtet, geliebt und verehrt wurde.
Jochen Eichner zum Tod von Maris Jansons hier im Deutschlandfunk. Und wir kommen zum Sport an diesem Wochenende und Astrid Ravohl.
In der Fußball-Bundesliga neigt sich der 13. Spieltag dem Ende entgegen. Wolfsburg gegen Bremen läuft noch diese Partie und dabei führt Bremen seit der 13. Minute, als Milot Rashica einen Handelfmeter nach Videobeweis verwandelte. Und bereits beendet ist das torreiche Spiel zwischen Tabellenspitzenreiter Borussia Mönchengladbach und dem SC Freiburg. Marc Eschweiler weiß mehr.
Borussia Mönchengladbach ist zurück an der Tabellenspitze, gewinnt verdient das Spitzenspiel 4:2 gegen Freiburg. Es war ein Offensivspektakel, vor allem in der zweiten Halbzeit. In der ersten hat es 1:1 gestanden nach Toren von Thuram für Gladbach und Schmid für Freiburg. Und dann kam die große Show von Breel Embolo. Zwei Tore, eine Vorlage für Patrick Herrmann. Der Schweizer war der Mann des Nachmittags im ausverkauften Borussia-Park. Am Ende triumphiert Gladbach verdient mit 4:2.
Skirennfahrer Thomas Driessen hat bei seinem Comeback nach einem Jahr Verletzungspause sensationell die Abfahrt von Lake Louise gewonnen und einen deutschen Rekord aufgestellt. Der 26-Jährige vom SC Mittenwald hat nun als einziger Deutscher 3 Siege in der Königsdisziplin des alpinen Skisports. Julian Ignatowitsch.
Im ersten Abfahrtsrennen nach seinem Kreuzbandriss und einem Jahr Verletzungspause raste der Mittenwalder direkt auf Platz 1. Trotz Erkältung und seines immer noch sensiblen Knies. Sein dritter Weltcupsieg in der Abfahrt nach Kitzbühel und Quitfjell. Und dieser Triumph toppt in Sachen Sensation sogar den Erfolg auf der legendären Streif vom Januar 2018. Bei Sonnenschein und Temperaturen von 13 Grad in Lake Louise lag Driessen bei seinem Lauf zunächst schnell hinten, erwischte im Schlussdrittel aber eine Traumlinie und kam 200stel vor dem am Ende zweitplatzierten Italiener Dominic Paris ins Ziel. Die Schweizer Carlo Janka und Beat Feuss teilten sich mit 0,26 Sekunden Rückstand Platz 3.
Tor für den VfL Wolfsburg in der 36. Minute trifft Weghorst zum 1:1 gegen Werder Bremen. In Saison 1 nach dem Rücktritt von Laura Dahlmeier behaupten sich die deutschen Biathleten in den ersten Weltcup-Einzelrennen, auch wenn es noch nicht zu einem Podestplatz gereicht hat. Thomas Kunze.
Sie können zufrieden sein, die deutschen Frauen, nach diesem ersten Sprintrennen der Saison, auch wenn es mit dem Podium nicht ganz geklappt hat. Franziska Preuß sorgte als Vierte für das beste Resultat und das gelang, weil Preuß als eine der wenigen alle Scheiben abräumte. Platz 4, der Lohn. Knapp dahinter kam Dennis Herrmann als Sechste ins Ziel. Den Sieg holte sich die Italienerin Dorothea Wierer. Für die deutschen Männer lief es zuvor eher durchwachsen. Am besten schnitt noch Johannes Kühn ab, der vor allen Dingen läuferisch stark unterwegs war. Zwei Strafrunden führten zu Platz 6. Die anderen deutschen Starter hatten am Schießstand Probleme. Benedikt Doll und Erik Lesser mussten jeweils viermal in die Strafrunde. Die beiden landeten jenseits der besten 20. Die Besetzung des Podiums war eine norwegische Familienangelegenheit. Johannes Thingnes Bø gewann vor seinem älteren Bruder Tarjei.
Es läuft noch nicht rund für die deutschen Ski-Nordisch-Spezialisten, insbesondere die Skispringer, aber auch die Kombinierer haben Probleme, nicht nur mit dem Wetter. Thorsten vom Wege.
Es bleiben norwegische Festspiele, diese Weltcup-Wettbewerbe in Kuusamo. Am letzten Wettkampftag am Polarkreis gewann Therese Johaug den Verfolger der Langlauffrauen. Johannes Klebo den der Männer und Jarl Magnus Rieber machte sein Finnland-Triple in der nordischen Kombination perfekt. Drei Starts, drei Siege für den Norweger. Die Deutschen hatten nicht viel zu bestellen. Manuel Feist wurde als achter bester deutscher Kombinierer. Vincent Geiger am Vortag Zweiter kam auf Rang 10. Die Kombinierer kombinierten heute aber gar nicht. Das Springen war wegen zu starker Winde abgesagt worden. Der sogenannte Pocketsprung vom Donnerstag ging in die Wertung ein und da hatten die Deutschen nicht gerade geglänzt. In der Loipe erarbeitete sich die Thüringerin Viktoria Karl einen achtbaren 15. Platz beim Dreifachsieg der Norwegerinnen.
Formel-1-Pilot Lewis Hamilton, der auch schon vorzeitig als Weltmeister feststand, gewann heute das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi. Jens Gideon bilanziert.
Hamilton hat eine Sahnehaube auf seinen 6. WM-Titel gesetzt. Sein Sieg beim letzten Rennen des Jahres in Abu Dhabi war bereits der 11. in diesem Jahr. Teamweltmeister Mercedes gewinnt zum 6. Mal in Folge das Saisonfinale. Die Plätze 2 und 3 gingen diesmal an Max Verstappen im Red Bull und Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel kam im zweiten Ferrari nicht über Platz 5 hinaus. Der zweite Deutsche, Nico Hülkenberg im Renault, ist in seinem vorerst letzten Formel-1-Rennen 12. geworden. In der WM-Gesamtwertung gehen die Podiumsplätze hinter Weltmeister Hamilton an Valtteri Bottas im zweiten Mercedes und Max Verstappen. Nur WM-Rang 5 für Vettel.
Das ist ein munteres Fußballspielchen da im hohen Norden. Bremen geht in der 39. Minute wieder in Führung 2:1 jetzt in Wolfsburg dank Leonardo Bitoncourt. Und die deutschen Handballerinnen, die haben bei der WM auch gewonnen, nämlich 34:8 gegen Australien. Dienstag geht es weiter gegen Dänemark.
Vielen Dank, Astrid Ravohl, mit diesem Überblick über den Sport des Wochenendes. Und das waren die Informationen am Abend. Am Mikrofon Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Abend und bis bald. Tschüss.